Hallo, hier ist der Liberaler Politik Podcast mit Martina Bemsteck. Heute ist mein Gast Marco Radojevic, der ist Politikwissenschaftler an der Universität Zürich. Hallo, Herr Radojevic.
Guten Tag, Frau Bemsteck.
Ich freue mich, dass Sie da sind heute. Sie haben nämlich, da haben wir nämlich was gemeinsam, an der Universität Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaft studiert. Und zwar von 2011 bis 2015. Und ich habe von 1995 bis 1997 auch an der Uni Konstanz studiert. Erst ein Semester auch Politik- und Verwaltungswissenschaft. Und danach bin ich zur Volkswirtschaftslehre gewechselt.
Also, gewechselt oder geflüchtet?
Ja, also was heißt geflüchtet? Nee, also ich fand damals das Mathematische und die Modelle, die die Volkswirtschaftslehre anzubieten hat, das fand ich irgendwie spannend und habe dann gedacht, ja, das passt irgendwie besser zu mir. Aber Ihnen hat es gut gefallen in der Politikwissenschaft.
Ja, die Politikwissenschaft hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren, vor allem im deutschsprachigen Raum, massiv gewandelt, ja. Also in Deutschland ist die Politikwissenschaft ursprünglich ja mehr so aus der Tradition, sage ich mal, so einer Staatswissenschaft entstanden, während die US-amerikanische, angloamerikanische Politikwissenschaft viel näher, schon lange Jahre viel näher an der Ökonomie war. Und mittlerweile gibt es einige Unis in Deutschland, die diesen Ansatz oder diese Herangehensweise in Politikwissenschaft genauso machen. Und ja, und die Universität Konstanz ist da sicherlich eine davon und ist auch ein tolles Institut oder Department, um dort Politikwissenschaft zu studieren.
Aber es heißt auch immer noch Verwaltungswissenschaft, was man da studieren kann, ne?
Genau. Oder?
Ja, das hat natürlich dieses Staatswissenschaftliche, was Sie meinten, das ist da jetzt nochmal auch in diesem Begriff noch mehr drin verankert als in Politikwissenschaft.
Genau. Also ich meine, wenn man so vor der Studienwahl steht, ist es natürlich schön, vor allem um den Eltern dann, das kann ich allen empfehlen, die Politikwissenschaft studieren wollen, um den Eltern zu erklären, dass man ja doch was Vernünftiges studiert, nach Konstanz zu gehen, weil da steht noch Verwaltungswissenschaft im Titel dann drin. Und das ist was ich, man kann dann immer, wenn man sich unter Menschen links der Mitte befindet, sagen, man ist Politikwissenschaftler, und Menschen rechts der Mitte sagt man ist Verwaltungswissenschaftler, und so hat man alle bedient.
Ja, also für mich, als ich Abi gemacht habe, war das für mich so der Traumstudiengang, weil da sowohl Elemente der Politikwissenschaft ja schwerpunktmäßig drin sind, als auch Volkswirtschaftslehre und Jura. Und während des Studiums, also ich glaube, wenn man in die politikwissenschaftliche Richtung gehen will, ist das schon gut, auch dass man dann so ein bisschen über den Tellerrand guckt. Aber ich hatte mir davon eigentlich mehr noch so eine Verknüpfung und sowas Intersektionales versprochen. Ne? Natürlich auch ein bisschen naiv. Ich habe dann gedacht, ich lerne da, wie die Welt funktionieren und habe dann aber habe dann irgendwie gemerkt, dass das vielleicht doch nicht ganz so ist, weil man diese drei Aspekte eigentlich eher so nebeneinander studiert und die Verknüpfungen zwischen den Fächern eigentlich gar nicht so richtig klar geworden sind.
Da sind Sie Opfer von was geworden, was meine Kommilitonen und ich damals als den Powalter-Blues bezeichnet haben. Wenn man so hinkommt als junger Mensch, der noch irgendwie an was glaubt und dann in dieses Studium geht, wo man so sehr kleinteilig alles durchexerziert und so manchmal so das Big Picture vielleicht vermisst.
Genau.
Und dann irgendwie spätestens im dritten Semester merkt so, wow, was mache ich hier eigentlich? Und dann gibt's halt Leute, die sagen, okay, nee, ist vielleicht nichts für mich. Und andere Leute, die ziehen es dann durch. Und ich glaube, dann am Ende des BA-Studiums und Anfang des Masterstudiums mittlerweile ist dann schon so, dass diese ganzen kleinen Puzzleteile sich wieder zu einem großen Ganzen zusammenfügen.
Ja, das ist ja schön. Ja, und bei Ihnen war das offenbar so, denn Sie sind ja jetzt sogar in die Forschung gegangen. Und Ihr Thema ist unter anderem Descriptive and Substantive Representation. Was versteht man denn darunter genau? Was ist dieses Forschungsgebiet?
Genau, also das sind halt einfach Fachbegriffe, um in der Politikwissenschaft über Repräsentation zu reden. Ja? Also um was man gemeinhin so als Stellvertretung vielleicht so im Laiendiskurs begreift. Sprich, man sendet einen Abgeordneten irgendwie, man wählt einen Abgeordneten und der vertritt dann den Wahlkreis oder die Partei im Parlament. Und das ist natürlich ein sehr unspezifisch, ungenaues Verständnis quasi von Repräsentation. Und wir denken über Repräsentation sozusagen in verschiedenen Dimensionen nach. Die deskriptive Repräsentation meint ganz einfach die soziodemografische Vertretung von Gruppen im Parlament. Also zum Beispiel in den USA, wie viele schwarze Kongressabgeordnete gibt es, wie viele Frauen gibt es im Kongress. Aber darunter fällt dann auch zum Beispiel Menschen, die einen Hintergrund vielleicht in Arbeiterinnen-Hintergrund haben, ja. Also das ist auch eine Gruppe, wo man denkt, okay, in unserer Gesellschaft gibt es einen substanziellen Teil, den würde man soziologisch als Arbeiterinnen bezeichnen, aber die sind beispielsweise fast gar nicht im Parlament vertreten, ja. Und da würde man zum Beispiel von der deskriptiven Unterrepräsentation vertreten. Die substanzielle Repräsentation meint dagegen ganz klassisch einfach Interessenvertretung, ja. Sprich, wessen Interessen vertritt ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete? Also es kann ja durchaus sein, dass eine Person zum Beispiel einen Arbeiter in Hintergrund hat, aber was das auch immer ist, da können wir dann später noch drüber reden, aber zum Beispiel nicht Arbeiterinneninteressen vertritt, ja. Und es kann jemand geben, der vielleicht irgendwie aus einer alteingesessenen Oberschichtsfamilie kommt und sich für die Linkspartei engagiert, ja, wo man dann sagen würde, okay, das ist vielleicht eine Person, die substanziell eher die Interessen von Arbeitern vertritt. Nur um das jetzt mal an einer sozialen Gruppe und nicht an Frauen festzumachen. Und die relevante Frage ist jetzt natürlich, wie hängen diese beiden Konzepte zusammen? Ja? Ist es so, dass Frauen besser vertreten oder Arbeiter, Arbeiterinnen besser vertreten, als das zum Beispiel Menschen mit einem Universitätsabschluss tun oder im Fall von Frauen, als das Männer tun, ja. Und das ist ein sehr großes Forschungsfeld und ich würde so als Fazit ziehen, dass tendenziell ist es schon so, aber es ist jetzt auch nicht wahnsinnig stark so, dass, also es ist sicherlich nicht so, dass nur Frauen die Interessen von Frauen vertreten können oder nur Männer die Interessen von Männern, ja. Und an dem Punkt gerate ich dann immer mit Juristinnen und Juristen in die Diskussion, ja, die dann sagen, ja, okay, im Grundgesetz steht aber, Abgeordnete haben den Auftrag, das ganze Volk zu vertreten, ja. Und das mag ja alles stimmen, aber de facto gibt es ja kein gemeinsames Interesse aller Bürger eines Staates, ja, und die dann irgendwie ein Abgeordneter vertreten kann. Deshalb haben wir ja auch unterschiedliche Parteien, die wir ins Parlament senden, weil wir unterschiedliche Interessen haben. Und deshalb ist es schon wichtig, glaube ich, welche Gruppen wir da ins Parlament entsenden.
Ja, genau. Das wäre nämlich genau der Einwand gewesen, den ich Ihnen jetzt auch, den ich erwidert hätte, nämlich dass ja die Idee der repräsentativen Demokratie, also von den Leuten, die das jetzt so in der reinen Lehre vertreten, ja ist, dass der einzelne Abgeordnete immer die Interessen aller irgendwie im Hinterkopf haben soll und es deshalb total egal sein müsste, welches Geschlecht, welche Hautfarbe, welchen Bildungshintergrund und so weiter er oder sie hat. Aber wenn man das auf die Spitze treibt, dann bräuchte man ja eigentlich gar kein Parlament. Dann würde es ja reichen, wenn man eine Person hat, die Interessen aller vertreten kann. Und weil man eben weiß, dass das ja eigentlich nicht funktioniert, deshalb haben wir ja ein Parlament. Und da sollen ja viele Leute drin sitzen, eben um diese Repräsentation und Interessenvertretung eben sicherzustellen.
Also im Endeffekt, wenn man das auf die Spitze treiben will, dann kann man da wirklich mit Margaret Thatcher gehen und sagen, there is no such thing as a society. Sondern sie sagt dann, es gibt Individuen und Gruppen und Individuen und Familien. Ich würde sagen, es gibt unterschiedliche Milieus und unterschiedliche Gruppen, die in der Gesellschaft darum konkurrieren, dass ihre Interessen durchgesetzt werden, ja. Und es ist ja auch völlig offensichtlich, wenn es zum Beispiel darum geht, den Mindestlohn zu erhöhen, ja, dann wird es Parteien geben und da weiß man ganz genau, die FDP wird dagegen stimmen und die SPD, Grünen und die Linken werden für sowas stimmen, ja. Und wenn es ein gemeinsames Interesse sozusagen des ganzen Volkes gäbe, dann würde es diese Differenz ja gar nicht geben. Dann wüsste man, okay, man muss ihn jetzt erhöhen oder man belässt ihn jetzt oder schafft ihn ganz ab. Ja. Und ich denke, so diese Idee, dass man Gruppen im Parlament repräsentiert, soziale Gruppen im Parlament repräsentiert, ist im Gegenteil ist eher ein Ja zur repräsentativen Demokratie und keine Unterminierung dieses Prinzips.
Ja, es soll ja auch, also der Punkt ist ja, dass man die verschiedenen Interessen und Ansichten artikuliert und anschließend Kompromisse findet, mit denen dann alle irgendwie leben können und müssen.
Genau. Also ich meine, dass jede politische Partei, zumindest in den meisten Ländern, wendet ja irgendeine Form von Proporz an, ja. Und es ist natürlich schon albern, innerhalb der politischen Partei zu sagen, ja, ist es aber wichtig, dass wir auch, weiß ich, früher vielleicht katholische oder protestantische Abgeordnete haben oder Abgeordnete aus Südwürttemberg und so weiter und so fort und sagen, okay, in der Partei ist es wichtig, ja, dass irgendwelche Gruppen vertreten werden in den Parteivorständen, aber dann auf einmal im Parlament ist es nicht mehr wichtig, ja. Und das ist natürlich logisch eine nicht ganz stringente Argumentation.
Ja, genau. Also das beobachte ich hier auch. Ich bin ja in der FDP aktiv in Schleswig-Holstein und wenn man sich dann eben anguckt, wie die Landesliste zum Beispiel für die Landtagswahl zusammengesetzt ist, da ist dann einer aus Schleswig-Flensburg und einer aus Lübeck und einer aus Kiel und so weiter. Und das ist natürlich, achtet man da drauf und irgendwie so ganz implizit. Also es wird gar nicht ausgesprochen eigentlich, so nach dem Motto, wir brauchen aber jetzt noch einen von der Nordseeküste oder wir brauchen jetzt noch einen vom Hamburger Rand, sondern das ist so total drin einfach, dass man denkt, ja, das muss so sein. Also von daher ist dieses Prinzip, also zumindest in dieser Hinsicht, was diese regionale Repräsentation angeht, ja total verinnerlicht, weil man weiß, also jemand, der von der Nordseeküste kommt, der wird ganz anders über die Themen Windkraft und Naturschutz und Infrastruktur denken als jemand, der am Hamburger Rand lebt und dann eben mit diesen ganzen Themen gar nicht so direkt was zu tun hat.
Ja, ja, ich sage dann immer, in Deutschland gibt es schon 299 Quoten und die nennt man bei uns halt oder in Deutschland halt Wahlkreise. Ja. Und es ist halt einfach so, dass diese Form von Regionalquote und nichts anderes ist ein Wahlkreis und ist quasi die Erststimme im deutschen Wahlrecht, dass die sich eben schon als Norm etabliert haben und darüber gar niemand mehr ernsthaft diskutiert, sondern das ist halt so. Ja. Aber wenn man mal ernsthaft drüber nachdenkt, ich und jetzt die Juristen, die werden jetzt wieder sagen, ja, aber im Grundgesetz, aber wir reden jetzt mal fundamentaler, ja, in sozusagen, wenn man den deutschen Staat nochmal wieder von vorne aufbauen könnten, spricht eigentlich nichts notwendigerweise dafür, dass man Wahlkreise braucht und nicht einfach ein reines Verhältniswahlrecht haben, wie das andere Staaten haben, einführen könnte, ja. Aber aus historischen Gründen und Deutschland ist dann doch eine relativ große Demokratie im internationalen Vergleich, hat man sich dazu entschieden, diese regionalen Interessen explizit im Endeffekt ins Parlament zu quotieren, ja. Und wenn ich in einem Wahlkreis auf der Schwäbischen Alb, woher ich stamme, bin, da ist es völlig egal, ob ich jetzt als junger Mensch sage, vielleicht finde, dass irgendwie meine Interessen kompetenter von einem Abgeordneten aus Stuttgart vertreten werden oder von einem Abgeordneten aus Berlin vertreten werden. So, ich muss halt damit leben, dass ich von den lokalen Kandidaten auswählen muss, egal ob das jetzt notwendigerweise die besten Kandidaten sind, ja. Mhm. Und ich meine, theoretisch könnte es ja auch so sein, dass alle kompetenten Politikerinnen und Politiker in Berlin leben und oder wahrscheinlich realistischer ist eher im Schwabenland, aber trotzdem würde niemand sagen, okay, dann lass uns jetzt nur noch Berliner oder Schwaben in den Bundestag schicken, weil jeder intuitiv einsieht, okay, es ist wichtig, dass diese regionalen Interessen vertreten werden. Ja? Mhm. Und für mich, also ich habe da lange drüber nachgedacht und für mich ergibt sich nicht, was fundamental anders an regionalen Interessen ist, wie an den Interessen von sozialen Gruppen. Weil auch die regionalen Interessen sind ja nicht homogen, ja. Also in den meisten Wahlkreisen gibt es ja dann nochmal einen Unterschied zwischen Stadt und Land, ja, zwischen dem Zentrum und der Peripherie. Und genauso gibt es in sozialen Gruppen wie unter Frauen natürlich wahnsinnig große Unterschiede. Und trotzdem werden viele, unter anderem auch ich, argumentieren, es ist wahrscheinlich sinnvoll, dass wir garantieren, dass diese Gruppen im Parlament vertreten sind.
Also ich denke mal, dass mit der regionalen Repräsentation, das ist so einfach umzusetzen und auch so nicht in Frage zu stellen, weil es gibt eben unterschiedliche Regionen in Deutschland. Und weil es dann so einfach umzusetzen ist, hat man das dann gemacht. Mhm. Und was ja auch viele Leute dann immer anführen, ist ja, man kann ja auch umziehen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel jemand in einem Wahlkreis kandidieren will, oder dafür braucht man noch nicht mal umzuziehen bei der Bundestagswahl. Also Wolfgang Kubicki kandidiert immer an der Nordseeküste für den Bundestag, obwohl er an der Ostsee wohnt. Also da könnte man auch sagen, ja, also er wird da ja gar nicht gezwungen, und dieses Prinzip der besten Auslese, von dem wir ja immer gerne sprechen, das wird dadurch gar nicht beschädigt, sondern ich kann mir ja aussuchen, für welchen Wahlkreis ich kandidiere. Aber ich kann mir nicht aussuchen, welches Geschlecht ich habe, beziehungsweise ich kann das nur bis zu einem gewissen Grad. Ne? Also von daher ist das ja immer auch eines der Argumente, dass ich mir meine Herkunft, mein Geschlecht, meine Hautfarbe und all das eben nicht aussuchen kann, und das aber bei diesen Regionalgeschichten alles so ein bisschen durchlässiger ist. Was sagen Sie denn dazu?
Also dazu sage ich erstmal, ich finde das, und ich habe dazu jetzt nicht geforscht und kenne mich da in dem Bereich nicht so genau aus, aber so vom Gefühl her finde ich das sehr albern, wenn Abgeordnete zum Beispiel, also was es ja de facto oft gibt, die dann irgendwie ihren Lebensmittelpunkt in Berlin haben und dann irgendwo ihren Wahlkreis in der Provinz, wenn man so will, wenn man das ein bisschen böse ausdrücken will. Und das ist rechtlich in Ordnung, aber die Frage ist halt natürlich, wird dadurch nicht dieses Prinzip von regionaler Repräsentation unterminiert? Ja. Also wenn ich zu entscheiden hätte oder dürfte, würde ich ernsthaft prüfen, ob man diese Regelung so beibehält, ja, dass jeder in jedem Wahlkreis kandidieren kann. Weil dann brauche ich keine Wahlkreise mehr, weil, also ich meine, es gibt ja auch reihenweise Politiker, die im Laufe ihrer Karriere ihre Wahlkreise ändern, ja, und die dann irgendwie teilweise sogar die Bundesländer, in denen sie, von denen sie im Bundestag entsandt werden, ändern. Und das sind natürlich im Normalfall Spitzenpolitiker, und die setzt man dann halt in irgendeinen Wahlkreis, wo sie gute Chancen haben, gewählt zu werden, in irgendwelche SPD oder CDU, oder also SPD-Hochburgen eher, weil die CDU ja doch mehr Wahlkreise mittlerweile noch gewinnt. Und ja, und blöd gesagt, wenn man Wahlkreise hat, um regionale Interessen zu repräsentieren, dann ist es genau das Falsche, das zu tun. Mhm. Und was die Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen angeht, also es gibt ja unterschiedliche Formen von sozialen Gruppen, ja. Wir nehmen den Aufhänger da jetzt bei den Frauen, ja, und das ist natürlich, Geschlecht ist eine Kategorie, die schwerer ist, die ist nicht unänderbar, und da gibt es ja auch rechtlich Änderungen in diesem Bereich, aber sie ist natürlich sehr schwer zu verändern, ja. Aber es gibt andere soziale Gruppen wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einem Arbeitermilieu, wo es in zum Beispiel so klassischen Aufsteigerbiografien schon möglich ist, daraus zu wachsen, ja. Und die Frage ist, ist diese Quote an sich, also klar, okay, gehen wir mal einfach davon aus, man kann keinerlei soziale Zugehörigkeit ändern, man hat da keine Agency, wenn man will, drüber. Ist es wirklich so schlimm? Also ich höre das immer, und das wird dann immer auf so einer gesetzlichen Basis argumentiert und auf der Basis des Grundgesetzes, und das ist ja alles schön und gut, und ich verstehe diese rechtlichen Argumente, aber ich denke natürlich außerhalb von rechtlichen Rahmen nach, und ich sehe international irgendwie, wie unterschiedliche Länder das handhaben, und ich sag mal so, wenn es in anderen Ländern funktioniert, Quoten für soziale Gruppen zu haben, seien es nur Frauen oder auch religiöse Quoten, weil sehr viel in Entwicklungsländern gemacht wird, um sozusagen die Gesellschaft zusammenzuhalten, gerade in, sag ich mal, in die von Bürgerkrieg geprägt sind, in Ländern, dann sehe ich nicht, was kategorisch irgendwie in der deutschen Demokratie anders sein soll, dass es hier völlig unmöglich sein soll.
Hm. Ja. Es gibt ja auch zum Beispiel den SSW, den Südschleswigschen Wählerverband in Schleswig-Holstein, für den die 5%-Hürde im Landtag nicht gilt. Also da hier, wir haben sozusagen eine Dänenquote bei uns im schleswig-holsteinischen Landtag. Und also das stellt auch niemand in Frage oder sagt, das ist jetzt ungerecht oder macht irgendwie die Qualität der politischen Entscheidungen kaputt. Ne? Also insofern, ja, ich kann das gut verstehen, dass sie da dass sie da Zweifel und Bedenken haben, gerade wenn sie zu dem Thema forschen. Also das Thema, zu dem sie auch forschen, ist ja Quoten in der Politik. Was finden Sie daran so interessant und wie sind Sie eigentlich darauf gekommen, als Mann sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Denn die Quote, die ja am häufigsten eingefordert wird und über die am meisten und am kontroversesten diskutiert wird, ist ja die Frauenquote.
Das ist eine gute Frage. Also erstmal spannend finde ich an sich an der Quote, dass man im Endeffekt darüber die Zukunft von Demokratien im 21. Jahrhundert diskutiert. Ja. Die Quote ist eine Maßnahme, die im Endeffekt, ja, ist eine ausgehandelte Maßnahme, die sozusagen die Demokratie von morgen, wie die Demokratie von morgen aussehen soll. Und die grundsätzliche Frage, die dahinter steht, ist, wie binden wir verschiedene soziale Gruppen in unser Parlaments- und Regierungssystem ein? Ja, und welche Instrumente betrachten wir dafür als legitim? Ja? Ich hoffe, das Fazit der Diskussion von uns wird sein, so, wenn wir über Frauenquoten diskutieren und über Quoten an sich diskutieren, sollen wir darüber diskutieren, dass es, ob die legitim sind als Instrument oder nicht, und nicht darüber, ob die jetzt irgendwie kompetenzsteigernd oder kompetenzsenkend sind. Ja, aber das ist die fundamentale Frage. Betrachten wir das als legitim? Und an sich finde ich es halt spannend, weil die Quote halt gerade im Fall der Frauen halt einfach das effektivste Mittel ist, um den Frauenanteil in der Legislative zu steigern, ja. Und wir haben unterschiedliche Instrumente sozusagen in unsere Demokratien im Laufe der letzten, sagen wir mal, 150 Jahre eingeführt, die alle mal als super kontrovers betrachtet wurden und die mittlerweile irgendwie so in unsere Demokraten-DNA eingegangen ist, dass wir da gar nicht mehr ernsthaft drüber nachdenken.
Welche sind denn das?
Also blöd gesagt, über solche Diskussionen hat man natürlich jedes Mal, wenn man zum Beispiel die Einführung Verhältniswahlrecht, ja, also die meisten Demokratien haben als Mehrheitswahlrechtssysteme gestartet und haben dann irgendwann zu einem Verhältniswahlrecht gewechselt, zumindest in Zentraleuropa, ja. Und da ist natürlich auch die Diskussion aufgekommen Das finde ich auch so schön daran. Die Kritik am Verhältniswahlrecht war, ja, was ist es denn wirklich gut, wenn wir jedes Grüppchen sozusagen ins Parlament schicken? Ja? Reicht es nicht, wenn wir irgendwie zwei große Parteien, die sozusagen das Volksinteresse vertreten haben, wie es in Mehrheitswahlrechten normalerweise ist, und wir nicht tausende Kleinparteien in dieses Parlament reinschicken? Ja, die Argumentation war da eine ganz ähnliche. Und die Befürworter des Proporzwahlrechts, das weiß ich jetzt zum Beispiel aus der Schweiz, wo es ja eine Volksabstimmung meines Wissens nach über das Verhältniswahlrecht gab, die haben natürlich argumentiert, okay, durch den Proporz, durch das Verhältniswahlrecht bekommen alle ein Stückchen vom Kuchen ab, ja. Und im Endeffekt ist die Quote, wenn man so darüber nachdenkt, einfach auch nur eine Garantie, dass alle ein Stückchen vom Kuchen abbekommen. Und auch in jede Form von Erweiterung des Wahlrechts oder irgendwie Garantie von Repräsentation von regionalen Interessen, ja, die, wenn Sie zum Beispiel an die Situation im Vereinigten Königreich denken, wo die Demokratie lange Zeit auf London zentralisiert war, aber dann in den 90ern hat es, glaube ich, begonnen und in den frühen 2000ern mehr Macht an regionale, sozusagen die Nationen im Vereinigten Königreich abgegeben wurde. Das sind alles so Fragen, die sind mittlerweile, betrachtet man das als selbstverständlich, ja, aber damals hat das sehr ähnliche Diskussionen ausgelöst wie die Quote. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, wenn ich mal so in mich höre, dass die Quote eine Maßnahme ist, die sich in den nächsten 20, 30 Jahren sehr flächendeckend durchsetzen wird. Ja? Und dann werden natürlich immer Leute sagen, okay, die Frauenquote kann man ja einführen, aber was ist denn mit einer Quote für junge Leute oder einer Quote für Leute mit Migrationshintergrund? Und da sage ich dann erstmal, also erstens haben diese Gruppen, ob man das jetzt gut findet oder nicht, im Moment einfach nur nicht die politische Macht, so eine Quote durchzusetzen. Ja? Also da bin ich dann auch ganz machiavellistisch und sage, okay, wenn eine Gruppe sich sozusagen in der Gesellschaft die Akzeptanz erringt, dass es eine Quote mehrheitsfähig wird, dann hat sie vielleicht auch ein gutes Anrecht darauf, diese Quote sozusagen in Gesetzes, in legislative Form zu gießen. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ist es wirklich so schlimm, wenn wir eine Quote für Leute mit Migrationshintergrund oder für Leute mit, für junge Leute haben, ja? Also ich erkenne nichts, was notwendigerweise da dagegen spricht, ja? Also ich lebe jetzt mittlerweile seit einigen Jahren in einem Land, wo penibelst darauf geachtet wird, dass alle Sprachregionen in allen Gremien anteilsmäßig sozusagen vertreten sind oder auch die Sprachregionen, also die Romans, also die französischsprachige Schweiz, vielleicht da noch überrepräsentiert werden, einfach um sozusagen in diesem Konsenssystem, das die Schweiz hat, darauf zu achten, dass alle Interessen berücksichtigt werden. Und man hat hier ja sogar die Situation, und ist natürlich für jemand aus Deutschland, klingt das erstmal super absurd, ja, man hat ja, die Schweizer Regierung funktioniert ja so, dass im Endeffekt die Parteien in die Regierung reinquotiert werden, ja, dass die drei stärksten Parteien bekommen zwei Regierungsmitglieder und die viertstärkste Partei bekommt ein Regierungsmitglied, ja. Und jetzt hat man interessanterweise die Situation, dass die Grünen sind in der Schweiz jetzt die viertstärkste Partei und stärker als die Partei, die Christdemokraten, die den letzten einen Sitz haben. Und trotzdem haben sich die Schweizer dazu entschieden, die Zusammensetzung ihrer Regierung nicht zu ändern, weil sie sozusagen die Grünen sich erst bewähren müssen, bevor sie quasi das Anrecht darauf haben, in diese Regierung reinquotiert zu werden. Und von dem her, ich hab hier nochmal ein bisschen mehr gelernt, dass es nicht notwendigerweise schlimm ist, so nach Proporz zu handeln, sondern oder nach Quotierungen zu handeln, weil es darum geht, möglichst viele Interessen einzubinden und einen Konsens zu formen sozusagen in der Gesellschaft, den möglichst viele Leute unterstützen. Und warum ich das als Mann erforsche, ich finde das einfach eine spannende Fragestellung, welche Interessen in unserer Gesellschaft wie repräsentiert werden. Und Frauen sind natürlich einfach ein sehr offensichtliches Forschungsobjekt, weil Frauen in nahezu allen Demokratien de facto die Mehrheit der Leute mit Wahlrecht stellen, ja, aber in praktisch keinen Demokratien die Mehrheit an Abgeordneten stellen. Ja. Und warum das so ist, ist doch mal eine ganz spannende Frage zu erforschen, weil ich denke, wenn man das gut versteht im Bereich bei den Frauen, die eine große Gruppe sind und daher auch leichter zu erforschen sind, ja, dann können wir die Erkenntnisse vielleicht anwenden, um andere soziale Gruppen, die nicht im Parlament repräsentiert sind, um deren Belange sozusagen auch zu fördern. Und das finde ich sehr spannend daran.
Also die Kritiker von solchen Quotierungen oder eben, dass man darauf achtet, dass bestimmte Gruppen repräsentiert sind, sprechen in dem Zusammenhang ja immer von Identitätspolitik. Also, dass die Identität einer Person dann plötzlich wichtiger ist als alle anderen Eigenschaften, die er oder sie hat. Was sagen Sie zu dem Einwand?
Also ich finde diese Diskussion unglaublich bescheuert. Irgendwie, blöd gesagt, was ist denn das Gegenteil sozusagen von Identitätspolitik? Das Gegenteil davon wäre eigentlich so ein knallharter Materialismus. Ja, im Endeffekt ist eigentlich so eine marxische Geschichtsanschauung das Gegenteil von Identitätspolitik. So, es macht nichts mehr, also die soziale Zugehörigkeit ist jetzt nicht mehr entscheidend. Es gehört einfach nur die soziale Klasse, zu der du gehörst, bestimmt sozusagen dein Denken. Ja? Und ich finde es ganz lustig, dass auf einmal überall in allen politischen Lagern so im Endeffekt so ein Marxismus-Light auf einmal vertreten wird, wenn man sich irgendwie gegenüber dieser Identitätspolitik abgrenzen will. Und es ist insofern halt eine alberne politische Diskussion, da alle politischen Parteien in irgendeiner Form bestimmte soziale Gruppen und bestimmte Identitäten repräsentieren, ja. Und das ist in manchen Ländern offensichtlicher als in anderen, aber zum Beispiel, ich hab da letzt aus Spaß mal so eine Karte, das ist gerade so ein Hobby von mir, ist zu lernen, wie man so interaktive Karten programmiert, und da habe ich das Wahlergebnis der Schweizer Christdemokraten über auf Gemeindeebene mit dem Katholikenanteil auf Gemeindeebene sozusagen übereinander gelegt. Und es ist wirklich eine Abstimmung, also die Christdemokraten in der Schweiz sind überall stark, wo es viele Katholiken gibt, und nirgends stark, wo es wenig Katholiken gibt. Ja? Und das ist natürlich, die speisen sich sozusagen aus einem katholischen Milieu. Und genauso speist sich, also sagen wir mal so, wie in der Politikwissenschaft, etwas übertrieben formuliert, man sagt, wenn man mir sagt, was eine Person verdient, was für einen Bildungsabschluss sie hat, in welchem Beruf sie arbeitet und welches Geschlecht und Alter sie hat, kann ich eigentlich sehr genau sagen, kann ich sehr genau vorhersagen, was die Person wählen wird, ja. Weil eben unsere Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen eben schon unser Denken bestimmt, ja. Und das ist so, wir sehen uns immer alle so als die Individuen, sozusagen die Snowflakes, wenn man so will, die alle ganz speziell sind. Und wir sind sicherlich in vielerlei Hinsicht, ist jeder von uns individuell und speziell, aber wir werden auch in bestimmte Milieus hineinsozialisiert, die unser Denken bestimmen, ja. Und das ist nicht notwendigerweise was Schlechtes, ja. Und deshalb, blöd gesagt, zur Identität und materielle Interessen, die hängen ja oftmals auch zusammen. Also wenn man jetzt irgendwie so dieses Feld der Identitätspolitik aufmacht, nehmen Sie das Beispiel der Schwarzen in den USA, ja. Natürlich geht es darum, irgendwie, dass sie häufiger Opfer von Polizeigewalt werden, was by the way ein materielles Interesse ist, ja. Und es geht darum, dass irgendwie der Rassismus, der in der amerikanischen Gesellschaft vorhanden ist, gegenüber schwarzen Menschen abgebaut wird. Aber gleichzeitig sind natürlich das auch die Personen, die ökonomisch benachteiligt sind, ja. Und ich glaube, diese strikte Trennung zwischen was sozusagen gute Interessensvertretung von legitimen sozialen Gruppen und Identity Politics oder Identitätspolitik, das ist so politische, so wie sagt man so, ja, so, ich finde das albern im weitesten Sinne. Und ich kann das zumindest ich kann das wenig nachvollziehen. Ich verstehe, warum Leute darüber reden, aber nur aus polittaktischen Gründen, ja. Also es ist natürlich clever irgendwie von Seiten irgendwie der CDU zu sagen, so, hey, die SPD oder die Grünen, die kümmern sich jetzt gar nicht mehr um die einfachen Leute, ja, sondern nur noch um so abgehobene urbane Eliten, die da irgendwie in ihren verpackungsfreien Laden einkaufen gehen, ja. Und ich kann es nachvollziehen, dass man das tut. Es muss vielleicht sowas im politischen Geschäft auch erlaubt sein, aber also ernsthaft kann ich diese Diskussion eigentlich nicht nachvollziehen.
Also ich finde auch, dass das Klagelied über Identitätspolitik, dass das eigentlich selber Identitätspolitik ist. Denn wenn man sich mal anguckt, wer sich darüber beklagt, dann sind das meistens weiße ältere Männer, auch wenn das ein Klischee ist und man das eigentlich auch nicht gerne sagen oder hören möchte. Aber jetzt am Wochenende war gerade ein Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wo dann auch grüne Prominente der alten Schule zitiert wurden, nämlich Daniel Cohn-Bendit und Jürgen Trittin, die sich dann eben auch gegen die Identitätspolitik, also das sich kümmern um Minderheiten, um Frauen und so weiter, ausgesprochen haben. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wen habt ihr denn da jetzt als Kronzeugen ausgewählt? Ne? Also alte weiße Männer mal wieder. Und man könnte auch die These vertreten, dass die Politik, die all die Jahre gemacht wurde, ne? Also Frauenwahlrecht gibt's ja jetzt gar noch gar nicht so lang, und dass Frauen vieles selber entscheiden konnten, wann sie arbeiten gehen wollten und ob sie einen Führerschein machen konnten und so weiter. Das gibt's alles noch gar nicht so lang. Und die Politik, die gemacht wurde von den Männern, natürlich hat die auch das Interesse der Männer im Blick gehabt, hauptsächlich, und eben nicht das Interesse von Frauen oder von Menschen, die anders waren als sie. Also von daher finde ich das auch immer so ein bisschen verdreht, dass man jetzt den anderen das vorwirft, was diejenigen, die diesen Vorwurf erheben, seit Jahrhunderten machen.
Also Das beste Beispiel dafür ist die Einführung des Frauenwahlrechts in der Schweiz. Ja. Das Frauenwahlrecht in der Schweiz wurde erst 1971 eingeführt, weil das Volk sozusagen das Frauenwahlrecht per Referendum bestätigen musste. Ja. Und man merkt sozusagen, wenn man Männer darüber abstimmen lässt, ob sie den Frauen das Wahlrecht geben, zumindest so in der Form von einer direkten Demokratie, wie verspätet die Schweiz im internationalen Vergleich war. Ja. Und es gibt einige Kantone, und das finde ich dann ganz spannend, die sozusagen die Einführung des Frauenstimmrechts, also das geht jetzt sehr in die Schweizer Folklore, aber es in Appenzell, also es ist ein sehr ländliches Kanton, Appenzell Innerrhoden und Außerrhoden, da wird diese Form der direkten Demokratie noch tatsächlich so gemacht, dass sich die Leute, blöd gesagt, auf einem Feld versammeln und offen über Vorlagen abstimmen. Ja. Und natürlich braucht es ja keinen Sherlock Holmes, um zu erkennen, dass das natürlich der Einführung des Frauenstimmrechts nicht gerade förderlich war, wenn irgendwie sich Männer auf einem Feld versammeln und links und rechts sehen, welcher Mann jetzt für das Frauenstimmrecht stimmt und welcher nicht. Ja. Ja. Und das hat dann tatsächlich bis fast 1990 gedauert, bis da das letzte Kanton das Frauenstimmrecht eingeführt hat, ja.
Tatsächlich, bis in die 90er Jahre. Das ist ja also unglaublich.
Ich will jetzt nicht die beiden Kantone verwechseln, aber sie heißen so ähnlich. Das eine hat es 1999 eingeführt und das andere wurde Anfang der 90er vom Bundesgericht dazu gezwungen, das Frauenstimmrecht einzuführen, weil sie nochmal abgelehnt haben. Ja. Und, ja. Das soll, und ich will jetzt, weiß Gott, und das muss ich jetzt auch immer dazu sagen, die Schweiz hat dann aber im Nachhinein eine gigantische Aufholjagd in Sachen Frauenrepräsentation in der Politik gemacht und ist mittlerweile deutlich vor Deutschland positioniert, zumindest was den Anteil von Parlamentarierinnen angeht. Aber ja, man sieht halt schon, wie diese Institutionen dann bestimmen, welche Interessen vertreten werden und welche nicht.
Ja. Ja. Also das Thema, dieses Thema Repräsentation und wie man das hinbekommt und Interessenvertretung, das ist ein großes Forschungsthema in der Politikwissenschaft. Das habe ich richtig verstanden. Ja. Das heißt also, es gibt außer Ihnen noch ganz viele andere Leute, die sich mit dem Thema Frauenquoten wissenschaftlich beschäftigen.
Ja, genau.
Welche Effekte haben denn Frauenquoten auf den Inhalt der Politik?
Also vielleicht nochmal allgemein zur Größe dieses Forschungsthemas. Das Interessante an Quoten ist natürlich, dass es ein Querschnittsthema ist. Ja? Also es gibt Quoten in der Wirtschaft, Quoten in der Politik und deshalb und natürlich muss man da rechtlich drüber diskutieren und deshalb forschen da Politikwissenschaftler, Ökonomen, Soziologen und auch Juristen dran. Ja? Und ich habe da mal vor einigen Wochen mal gerade, weil ich mich das auch interessiert habe, nochmal drüber nachgeguckt und wie viele Studien es zu dem Thema gibt. Und es gibt also bei Google Scholar quasi diesem Profil, diese Suchmaschine von Google, wo man wissenschaftliche Artikel durchsuchen kann, gibt es mittlerweile über 8000 Treffer bei dem Thema, wenn man Gender Quota sucht. Ja. Also es ist wirklich für einen Wissenschaftler alleine überhaupt nicht mehr zu überblicken. Mhm. Ja, aber ich meine, auf der anderen Seite, das bringt mich dann zum Punkt, was der Effekt davon ist, habe ich jetzt auch festgestellt, dass diese Erkenntnisse, die man bereits hat, wenig in der öffentlichen Debatte eine Rolle spielen.
Genau,
ja.
Das ist mir nämlich auch aufgefallen. Also wir hatten ja auf Twitter die Diskussion, so bin ich ja auch auf Sie überhaupt gekommen, als es darum ging, dass die CDU überlegt, eine Frauenquote einzuführen. Und dann wurden da wieder alle möglichen Argumente ausgetauscht. Aber Sie waren dann der Einzige, der sich da eingeschaltet hat und gesagt hat, hier, es gibt die und die wissenschaftlichen Ergebnisse und dass die im Bewusstsein der Öffentlichkeit einfach überhaupt nicht vorhanden sind und auch gar nicht argumentativ ins Feld geführt werden. Das hat mich dann doch sehr erstaunt. Also
ich denke natürlich, das Problem ist halt gerade in einem Land wie Deutschland, dass, und eigentlich in praktisch allen Ländern, dass die Quote im Endeffekt auch eine Frage ist, die anhand der klassischen politischen Achse sind die Parteien halt gespalten. Ja? Also in praktisch allen Ländern waren es halt die Parteien links der Mitte, die das zuerst eingeführt haben, und es gibt wenige Parteien rechts der Mitte, die dann auch eine Frauenquote eingeführt haben, weil und das wäre meine These, natürlich in der politischen Linken vielleicht das Denken in gesellschaftlichen Gruppen und weniger in Volk mehr sozusagen im Denken verankert ist, wie in der politischen, sag ich mal, in bürgerlichen Parteien. leicht als These, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber ja, ich denke, da müssen wir uns Politikwissenschaftler und auch andere Wissenschaftler mehr an der eigenen Nase fassen und ein bisschen mehr kommunizieren. Aber das Problem natürlich generell als Politikwissenschaftler ist, dass, also weil jeder sich irgendwie mit Politik und jede mit Politik beschäftigt, hat jeder und jede eine Meinung dazu, und das ist dann manchmal schwer, quasi für Leute zu trennen, was Meinung ist und was Wissenschaft ist. Also wenn wir versuchen, das zu kommunizieren, ja. Das ist dann oftmals so, wenn ich was sage, so die Quote hat keinen negativen Effekt auf die Kompetenz, dann legen mir das Leute dann aus, okay, das ist meine Meinung. Ja. Mhm. Und das ist natürlich, in Politikwissenschaft ist da einfach ein sehr, sehr spannendes, ein spannender Bereich, weil es halt so nah an dem ist, was wir irgendwie tagtäglich diskutieren. Und bei der Ökonomie trifft es ja sicherlich auch zu gewissen Teilen zu.
Ja.
Ja. Und das haben alle Sozialwissenschaften so an sich. Aber natürlich muss ich ja neidlos anerkennen, dass die Ökonomen auf jeden Fall in Deutschland einen besseren Job machen, ihre Forschungsergebnisse zu kommunizieren. Was den Effekt der Quote auf Politik angeht, ich denke, als erstes lässt sich Folgendes festhalten. Und das ist der wichtigste Effekt der Quote. Und ich finde, das reicht eigentlich schon, um über das Thema zu diskutieren. Die Quote ist das effektivste Mittel, den Frauenanteil in der Legislative zu steigern. Es gibt kein Mittel, das auch nur ansatzweise so effektiv ist. Ja? Und die Frage ist natürlich, und das ist dann der politische Moment, wo ich mich dann als Wissenschaftler zurückziehe. Ja. Die Frage ist, ist Geschlechterparität an sich ein Wert oder ein Ziel, das wichtig genug ist, um eine Quote einzuführen? Ja. Oder die Repräsentation von Frauen an sich, ohne darüber nachzudenken, welchen Effekt hat das jetzt auf X, Y und Z? Und wenn man sagt, okay, das ist ein wichtiges Ziel und das sollten wir auch möglichst schnell einführen, dann glaube ich, spricht wenig gegen die Quote. Und wenn man sagt, okay, das ist mir jetzt nicht so wichtig, das Ziel, dann muss man auch nicht für eine Quote sein. Ja? Ich glaube aber, es ist ein bisschen schizophren zu sagen, ich will quasi den Frauenanteil in der Politik steigern, aber gleichzeitig nicht über eine Quote nachdenken. Weil das Problem ist halt, diese Selbstverpflichtungsprogramme und diese Sollregelungen funktionieren sehr selten oder nur unglaublich langsam. So. Und ich bin mir sehr sicher, wenn man keine Quote einführt, wird man in 50, 60 Jahren in Deutschland auf jeden Fall Parität im Parlament haben. Ja, ein, zwei Generationen Frauen wird sich das vielleicht erledigt haben. Die Frage ist, will man so lange warten? Ja. Und das Problem ist halt, und da komme ich dann zurück auf die Ökonomie, ich unterstelle den Leuten, die sagen, ich bin für eine Erhöhung des Frauenanteils in der Politik, aber ich will keine Quote einführen. Nicht, dass sie das nicht ernst meinen oder quasi schlechte Motive haben und das sozusagen nur vorgeben. Aber das Problem ist, wenn man sich eine nicht bindende Regel gibt, ist es ein klassisches Problem von kollektivem Handeln. Ja? Das heißt, individuell, wenn man jetzt zum Beispiel an eine Listenaufstellung denkt, wird bei jeder einzelnen Wahl für oder gegen einen Kandidaten oder eine Kandidatin andere Dinge den Ausschlag geben. Da wird man sagen, okay, ob es jetzt ein Mann oder eine Frau mehr oder weniger ist, auf das kommt es auch nicht drauf an. Ja? Und das mag im Einzelfall stimmen, aber wenn man halt 20 Entscheidungen hintereinander auf dieser Basis trifft, dann hat man dann irgendwie einen Frauenanteil von 20% auf der Liste im Endeffekt. Ja? Und deshalb ist eine Quote da das wichtigste Mittel, um den Frauenanteil zu erhöhen. Ich denke, auf der anderen Seite, man kann jetzt nur über die Inhalte diskutieren. Also ich habe da auch mal nochmal ein bisschen recherchiert, wobei ich das weit weniger stark gewichten würde. Es gibt zum Beispiel eine größere Studie, die untersucht 140 Länder über 20 Jahre und die zeigt, dass die Einführung von Frauenquote damit assoziiert ist, dass diese Staaten in ihrem Haushalt weniger Militärausgaben und höhere Gesundheitsausgaben haben. Ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist nicht entscheidend, wenn man über die Quote diskutiert. In Entwicklungsländern gibt es sehr viele Studien darüber, weil da diese Quoten viel, also auch sehr verbreitet sind, wenn man halt versucht, blöd gesagt, die Quoten werden da eingesetzt, um als Kit sozusagen für diese Gesellschaften zu funktionieren, damit sie nicht auseinanderbrechen und Bürgerkrieg sich entwickelt. Und da zeigt sich, dass Quoten dazu führen, dass Frauen stellen andere öffentliche Güter bereit als Männer. Ja. Also blöd gesagt, da wird dann mehr darauf geachtet, dass die Trinkwasserversorgung gut ist, wenn man Frauen in die Legislative reinquotiert.
Ja, das hat ja bei Entwicklungsländern auch noch einen ganz anderen Effekt und einen ganz anderen Stellenwert, dass man sagt, genau. Also eine vernünftige Gesundheitsversorgung, etwas, was wir hier ja schon haben, was natürlich jetzt in Corona-Zeiten auch nochmal wichtiger wird, aber unsere Gesundheitsversorgung ist ja schon auf einem recht hohen Niveau, aber dass das in einem Entwicklungsland auf jeden Fall Sinn machen kann, also das leuchtet natürlich dann auch ein.
Ja, also wie schon gesagt, ich würde das jetzt nicht zu stark gewichten, so was man in Entwicklungsländern findet. Und das ist interessant, glaube ich, einfach zu wissen. Ja. Aber ich glaube, in westlichen Industrienationen, in entwickelten Demokratien, ist die einzige Frage, die man sich bei der Quote stellen muss, ist, wie lange wollen wir darauf warten, dass wir Geschlechterparität erreichen? Und ist es überhaupt ein Ziel, das man erstreben will oder nicht? Mhm. Und wenn man das entsprechend beantwortet, muss man für oder gegen eine Quote sein? Ja. Oder sollte man für oder gegen eine Quote sein?
Ja. Also bei der Diskussion, die wir jetzt vor 3-4 Wochen auf Twitter hatten, da gab es ja hauptsächlich 2 verschiedene Einwände gegen eine Quote. Also das erste war die Befürchtung, dass die Qualität oder die Qualifikation der Politiker und Politikerinnen sinkt, wenn man eine Quote einführt. Und da gibt es, glaube ich, auch Forschung dazu.
Also ich denke, dieses Argument, das kann zumindest aus meiner Sicht weitestgehend in das Reich der Mythen verbannt werden, was die Qualifikation angeht. Also ich habe wirklich lange gesucht, ne, weil das natürlich auch mich hat, warum ich auch zu Quotenforscher ist, weil ich diese ganzen Studien gelesen habe. Ich habe ursprünglich auch gedacht, weil es macht ja intuitiv irgendwie vielleicht schon Sinn, wenn man nicht viel drüber nachdenkt, dass es vielleicht die Qualifikation von Politikern senkt oder von Politikerinnen senkt. Wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, macht das ein bisschen weniger Sinn, das habe ich dann auch gemerkt. Aber ich habe diese ganzen Studien gelesen, festgestellt, okay, es scheint da wirklich keinerlei negative Effekte auf Qualifikation zu geben. Warum sind denn alle Leute gegen Frauenquoten? Ja? Warum wird dieses Argument dann dauernd ins Feld geführt? Ja? Und es gibt wirklich keinerlei empirische Studien, die einen negativen Effekt von Quoten auf die Kompetenz von Politikerinnen und Politikern nachweisen können. Ja. Es gibt einige prominente Studien, die zeigen das Gegenteil, ja, dass die durchschnittliche Qualifikation von Politikern steigt, wenn man eine Quote einführt, nämlich dadurch, dass sozusagen mittelmäßige Männer durch eine Frauenquote verdrängt werden. Ja. Und die Qualifikation sozusagen der Frauen bleibt unverändert durch die Einführung von einer Frauenquote, ja, die durchschnittliche Qualifikation. Aber bei den Männern werden sozusagen die Bad Apples, wenn man so will, aussortiert, ja. Und das fand ich fand das dann ganz spannend und da musste ich sehr drüber lachen. Auf Twitter hat dann eine Person geschrieben, ja, aber wenn es so ist, dass die Frauen genauso qualifiziert sind wie die Männer, warum haben sie sich denn nicht durchgesetzt ohne Quote, ja? Und dann könnte man jetzt irgendwie die Menschheitsgeschichte jetzt breit diskutieren. Da haben wir hier jetzt nicht genug Platz zu, aber oder Zeit zu. Aber ja, es ist halt, es gibt dafür wirklich keinen Nachweis, ja. Und was ich dann verstehe, wenn dann Leute sagen, okay, ja, aber wie habt ihr denn Kompetenz gemessen sozusagen? Und das wissen alle Sozialwissenschaftler. Wir können nicht einfach irgendwelche sozusagen Elemente isolieren und die dann irgendwie erforschen, sondern wir müssen uns immer Gedanken machen, wie messen wir was, ja. Und es ist nicht trivial, Kompetenz zu messen, das will ich auch gar nicht sagen, ja. Aber das Spannende, glaube ich, in diesen Studien, die es gibt, ist Folgendes. Die messen Kompetenz auf unterschiedliche Art und Weise, ja. Sei es doch irgendwie einfach, wie viele Bildungsjahre die Politiker haben, sei es, wie wirtschaftlich erfolgreich die Politiker außerhalb ihres politischen Daseins sind, ja. Wie ist sozusagen der Marktwert dieser Politiker ist, wie gut ihre Wahlergebnisse sind oder auch ganz andere Messstrategien. Ja. Das Ergebnis bleibt eigentlich immer gleich. Die Quote behindert nicht die besten Auslese, sondern kann diese sogar fördern. Ja.
Ja gut, also das ist wahrscheinlich, dieses Argument kommt wahrscheinlich aus der persönlichen Beobachtung, ne? Also wenn wir irgendeinen FDP-Ortsverband in irgendeinem schleswig-holsteinischen kleinen Ort nehmen, wo sich dann 10 Leute treffen und von denen sind 2 Frauen, weil der Frauenanteil in der FDP ist irgendwie 25% so, und dann muss jetzt ein Vorstand gewählt werden, und wenn es dann eine Quote gibt, dann hieße das, dieser Vorstand kann nur aus 4 Menschen bestehen und diese 2 Frauen sind auf jeden Fall da drin. Und wenn unter diesen 2 Frauen dann eben eine ist, bei der man sagt, mit der Qualifikation und eigentlich lieber nicht, dann muss die eben trotzdem in diesen Vorstand mit reingewählt werden. Und ich glaube, aus dieser Anschauung heraus kommt immer diese Argumentation. Aber das ist, also da kommt es, glaube ich, dann auch immer darauf an, welche Grundgesamtheit man betrachtet.
Ja, auf jeden Fall.
Also wenn man die Grundgesamtheit, also aller potenziellen Menschen, die sich in der Politik engagieren, wenn man da sagt, das ist einfach die gesamte Bevölkerung und die besteht zur Hälfte aus Frauen und zur Hälfte aus Männern, dann ist es einleuchtend, dass dann die Qualität auf keinen Fall sinken kann, wenn ich sage, es muss 50-50 sein, weil ja die Kompetenzen und Fähigkeiten über die Geschlechter ebenmäßig verteilt sein müssen. Ja. Anders ist es ja gar nicht möglich.
Ja.
Aber wenn ich dann eben als eine Grundgesamtheit eben schon eine Auswahl habe, wo eben Frauen aus verschiedenen Gründen nicht so drin stattfinden. Es kann ja verschiedene Gründe geben, warum ich mich als Frau jetzt nicht politisch engagiere, weil ich auf meine Kinder aufpassen muss, weil ich durch Care-Arbeit und Doppelbelastung stärker belastet bin als mein Mann, weil ich vielleicht auch keine Lust habe, die Ausnahme zu sein in einem Verein, in dem hauptsächlich Männer sind, weil ich keine Lust auf die männliche Art der Diskussionskultur habe, die ja in den Parteien traditionell vorhanden ist. Ne? Also Männer haben sich das ja alles ausgedacht, also ist es auch irgendwie alles so, wie es für Männer funktioniert. Und wenn diese ganzen Rahmenbedingungen mich als Frau davon abhalten, überhaupt mich in der Politik zu engagieren, dann treten Frauen in dieser Grundgesamtheit natürlich seltener auf. Und das ist eben das Problem, dass viele dann anführen, wenn es eben um dieses Qualitätsthema geht.
Ja, ich kann es ja irgendwo nachvollziehen, ja. Und ich denke auch, man muss schon im Einzelfall diskutieren, wie viel Sinn es tatsächlich macht. Also irgendwo im Ortsverein mit ein paar Dutzend Mitgliedern, wo dann irgendwie nur 3 Frauen überhaupt in der Mitgliedschaft sind, und wir ja alle wissen, irgendwie von den Leuten, die de facto Mitglied sind, sind vielleicht nur 10% aktiv, ja. Da kann man darüber diskutieren, ob das da Sinn macht oder nicht, ja. Aber wenn wir uns jetzt auf die nationale Ebene fokussieren, ja, und zum Beispiel die CDU, die oder die FDP oder die SPD angucken, ja. Die SPD und CDU haben beide um die 400.000-500.000 Mitglieder, ja. Und ihre Fraktionen sind, sag ich mal, zwischen 150 und 300 Abgeordnete schwer. Das heißt, sie müssen unter ihren 500.000 Mitgliedern 150 qualifizierte Frauen finden. Ja.
Also, das ist nicht schwer.
ich würde auch mal sagen, da muss man jetzt nicht kreativ werden, um 150 qualifizierte Frauen in dieser Grundgesamtheit zu finden. Ja. Und bei der FDP, die FDP hat weniger Mitglieder, aber sie hat auch weniger Abgeordnete. Ja. Und wenn man mir jetzt irgendwie den politikwissenschaftlichen Kommentar gestattet, so, die FDP wird nie auf 30% kommen, ja, das halte ich für weitestgehend ausgeschlossen, und mit der Mitgliederbasis, die die FDP im Moment hat, sind die Wahlergebnisse, die die FDP potenziell erreicht, das heißt irgendwas zwischen 5 und 15%, glaube ich, kann die Partei schon es hinkriegen, die ihre Fraktion paritätisch zu besetzen. Das Einzige, was ich noch in diesem Punkt noch betonen will, ist halt Folgendes. Man kann, und das haben Twitter, das macht man ja in der wissenschaftlichen Community und auf Twitter mittlerweile ja auch, man kann über die Stärke und Schwäche von einzelnen Studien diskutieren. Ja, das ist ja der Sinn von wissenschaftlichem Fortschritt. Aber es ist, persönlich finde ich es wenig aufrichtig und schräg, dauernd irgendwie dieses Kompetenzargument ins Feld zu führen, weil das ist das Erste, was alle Gegner der Quote sagen, ja, wir wollen die Besten auslesen und keine Quote, ja. Und dann zu sagen, okay, es gibt, es gibt Evidenz, die zeigt eher das Gegenteil oder zumindest, dass das Argument von mir nicht stimmt, dann weiterhin darauf rumzureiten, ohne selber einen Nachweis für das eigene Argument zu bringen. Weil, nochmal, es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass die Quote die Kompetenz von Politikerinnen und Politikern senkt. Ja? Mhm. So. Da finde ich das unehrlich. Ja? Und deshalb plädiere ich dafür, dass man eben nicht technokratisch über die Quote nachdenkt. Ja? Es geht bei einer Quote nicht darum, ob das jetzt die Qualifikation erhöht oder die Qualifikation senkt. Ja? Das sind nur Scheinargumente, die man eigentlich beiseite schieben sollte, die nur ganz am Rande eine Rolle spielen sollten. Es geht ganz einfach darum, wollen wir garantieren, dass Frauen in unseren Parlamenten ein Mindestmaß an Repräsentation zugesichert wird oder nicht. Hm. Unabhängig von etwaigen Effekten. Und ich denke, das ist als Maßnahme groß genug, um da schon über das Für und Wider zu diskutieren, ohne jetzt über Qualifikation, Bildungsabschlüsse oder sonst was zu diskutieren. Ja? Hm.
Gibt es denn Forschung dazu, warum Frauen sich weniger in politischen Parteien engagieren als Männer?
Die gibt es und da können wir nochmal einen Podcast drüber machen.
Ah, oh schön, ja, da freue ich mich drauf. Das machen wir auf jeden Fall, weil das ist ja dann immer auch das, wo dann, also was auch als Argument gegen die Quote angeführt wird, so nach dem Motto, die Frauen interessieren sich halt nicht und die wollen einfach nicht. Und ich glaube, dass es, also nur um das einmal kurz anzureißen, also ich glaube, dass das nicht stimmt, sondern dass die Rahmenbedingungen für Frauen im Leben im Moment einfach so sind, dass es so viel extra Kraft kostet und so viel mehr Kraft kostet und so viel mehr Energie kostet, auch noch ein ehrenamtliches politisches Engagement hinzukriegen, als das bei Männern der Fall ist. Und dass das eben dazu führt, dass Frauen sich da weniger engagieren. Und dieses Ding, nee, Frauen interessieren sich nicht, ich glaube, das ist einfach nicht wahr, sondern dass sie sich weniger engagieren, liegt an den Rahmenbedingungen und die müssen eben dann geändert werden.
Also da würde ich entgegnen, es ist immer ein sowohl als auch, ja, wie es in den Sozialwissenschaften immer ist. Also wenn wir über die Unterrepräsentation von Frauen, die deskriptive, und das kommen wir wieder an die Begriffe, die wir am Anfang diskutiert haben, die deskriptive Unterrepräsentation von Frauen, wir denken da über ein Angebot- und Nachfragemodell nach. Ja? Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, sind Nachfragefaktoren sozusagen, wie oder ein Teil davon sind Nachfragefaktoren, wie wollen Wähler Frauen in der Politik oder wählen die Frauen? Ja? Da ist die Evidenz sehr eindeutig, ja, vielleicht sogar mehr als Männer. Wollen die Parteien Frauen in der Politik? Da ist es schon ein bisschen, da ist die Evidenz schon ein bisschen gemischter. Ja? Da kann man sehr breit diskutieren über Unterschied, über Kultur von Parteien und so weiter und was eigentlich die sogenannten, also was die Gatekeepers nennt man das, was deren sozusagen deren Interessen sind. Ja, das ist sehr entscheidend und da rede ich insbesondere darüber, wie so Kreis- und Ortsverbände, die Vorstände zusammengesetzt sind. Das ist ein sehr, sehr entscheidendes Kriterium. Und auf der anderen Seite, das Angebot an weiblichen Politikerinnen ist auch ein Faktor, der da reinspielt. Und es ist so, dass Frauen sich bei gleicher objektiver Qualifikation weniger dazu geeignet fühlen, ein politisches Amt auszuführen. Woran das liegt, das will ich jetzt nicht so pauschal beantworten, aber das ist sicherlich ein Faktor, der dazu beiträgt. Vielleicht liegt es daran, dass zu wenig Rollenvorbilder, wenn man so will, gerade auf lokaler Ebene aktiv sind. Ja? Also ich glaube immer, wenn man so nachdenkt, was macht eine, also Angela Merkel hat ja der deutsche Staat eine sehr erfolgreiche Frau an der Spitze, ja, aber wie sozusagen für die individuelle Frau so die Linie aussieht von ich trete jetzt meine Partei ein und werde mit den Realitäten des Ortsverbandslebens konfrontiert zu ich sehe, man kann irgendwie Bundeskanzlerin werden, da ist ein weiter Weg dazwischen und ich denke, man muss insbesondere auf die lokale Ebene gehen und gucken, was da abgeht, um zu verstehen, warum Frauen sich selten an die Politik einbringen. Weil was wir nämlich auch wissen, und das finde ich eines der spannendsten Erkenntnisse, ich forsche auch nebenbei noch so zur Kandidatenaufstellung innerhalb von Parteien. Und da ist es so, dass je exklusiver und zentralisierter die Kandidatenaufstellung ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Frauen sozusagen angemessen vertreten werden. Ja? Wenn natürlich so ein Bundes- oder Landesvorstand sich viel eher strategische Überlegungen macht, wenn eine Liste zusammengesetzt wird, als wenn jetzt ein einzelner Wahlkreiskandidat vom Kreisverband aufgestellt wird. Ja? Mhm. Und deshalb, ich glaube, die lokale Ebene ist ein ganz, ganz großer Schlüssel, um zu erklären, warum Frauen unterrepräsentiert sind und dadurch auch gleichzeitig ein Mittel, um diese Unterrepräsentation eventuell perspektivisch zu beheben.
Ich wollte Sie auch noch ansprechen auf Ihr aktuelles Forschungsthema. Mhm. Und zwar, was man auch öfter gehört hat, ist, dass Frauen selbst sagen, also auch Frauen vor allem aus den konservativen und liberalen Kreisen, sie möchten keine Frauenquote, weil sie keine Quotenfrauen sein wollen. Mhm. Und ich glaube, da haben Sie auch ganz interessante Ergebnisse zu dem Thema rausgefunden.
Genau, ich habe es ja vorher schon angesprochen. Als ich die Literatur zu Quoten gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, es scheint objektiv wenig negative Effekte von Quoten geben. Da muss ja subjektiv irgendwas sein, sonst wären ja nicht so viele gegen die Quote. Ja. Und deshalb habe ich da dann irgendwie ein Paper meiner Dissertation, einen Aufsatz darüber bin ich dabei gerade zu schreiben. Die Datenanalyse ist da eigentlich im Prinzip abgeschlossen. Und da, was ich da gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe in Deutschland, Österreich und der Schweiz 1000 Landesvorstände, also Landesvorstandsmitglieder von allen Parteien befragt. Ja. Und da ist ja natürlich das Argument bei der Quotenfrauengeschichte ist ja Folgendes immer, das hört man dann oftmals von jüngeren Frauen, so, ich bin super qualifiziert und ich habe die nötigen sozialen und fachlichen Skills, ja, ich schaffe es auch ohne Hilfe nach oben und ich will sozusagen nicht als Quotenfrau abgestempelt werden. Und da schwingt ja mit, dass man dadurch, dass man in eine Quote in ein Amt wird, einfach anders bewertet wird, wie wenn man nicht durch Quote in dieses Amt kommt. Und das ist natürlich ein sehr dankbares Setup, um damit ein Experiment zu machen. Ja. Und das habe ich dann gemacht mit diesen 1000 Politikerinnen aus drei Ländern, von allen Parteien. Und im Experiment habe ich denen einen Audioclip vorgespielt, ein Interview mit einer echten Politikerin. Ich habe dann jeweils quasi die Politikerin, den Österreichern habe ich eine Schweizer Politikerin vorgespielt, den Deutschen habe ich eine österreichische Politikerin vorgespielt und den Schweizern eine deutsche Politikerin. Einfach um gleichzeitig festzustellen, sicherzustellen, dass es quasi echt ist, ja, also dass es so sich eine Politikerin wirklich äußern würde, dann konnte ich einen echten Audioclip aus dem Interview nehmen und irgendwie zu minimieren, dass sich die Politiker, dass die Befragten die Politikerin tatsächlich kennen. Und im Experiment habe ich dann Folgendes gemacht, ich habe den Audioclip vorgespielt, habe denen danach kurzen biografisch-politischen Text über die Politikerin gegeben, ja, wann wurde die zum ersten Mal ins Parlament gewählt, in welchen Ausschüssen sitzt die und was macht die so auf gut Deutsch. Und ich habe sie dann in quasi so eine Treatment, also eine Behandlungsgruppe und eine Kontrollgruppe unterteilt und habe denen dann in einem Punkt unterschiedliche Informationen gegeben. Ich habe der einen Gruppe gesagt, die Politikerin wurde mithilfe einer Quote gewählt und den anderen Befragten habe ich diese Information nicht gegeben. Ja, das ist ein ganz klassisches Experiment. Und dann habe ich sie danach gefragt, für wie kompetent, für wie informiert sie die Politikerin eingeschätzt haben. Ja, und das hat zu keinerlei Unterschieden geführt. Ja, also die Quotenfrau, wenn man so will, wurde als genauso kompetent und informiert eingeschätzt wie die Nicht-Quotenfrau im Experiment. Mhm. Und ich habe da ganz viel einige Variablen sozusagen abgefragt. Ja, ich habe gefragt, fühlen Sie sich durch Sie repräsentiert? Würden Sie sich durch Sie repräsentiert fühlen? Weil natürlich auch so ein Argument ist, dass eine Quotenfrau in Anführungsstrichen nur Frauen repräsentieren könnte, ja, da habe ich auch keinen Unterschied festgestellt, ja, also alle fühlen sich durch die Quotenfrau genauso gut repräsentiert oder schlecht repräsentiert wie durch die Nicht-Quotenfrau. Und dann habe ich noch gefragt, könnten Sie sich vorstellen, dass diese Person es zu was bringt, ja, also quasi so eine langfristige Perspektive, wird die mal politisch große politische Karriere machen, da gab es auch keinen Unterschied. Den einzigen Unterschied, den ich gefunden habe, ist, dass die Politikerin, bei der ich gesagt habe, die wurde mit Quote gewählt, die wurde als gesellschaftlich liberaler wahrgenommen. Und das ist der einzige Unterschied, den ich finden konnte. Ja, also so, es gibt da, also man muss auch dazu sagen, das war nicht das Ergebnis, das ich ursprünglich wollte. Ja, also, blöd gesagt, meine Hypothesen gingen eher in die Richtung, dass es diesen Quotenfrauen-Effekt gibt. Ja, aber umso mehr kann ich jetzt sagen, auch wenn das natürlich nicht meinen theoretischen Erwartungen entspricht, diesen Quotenfrauen-Effekt scheint es nur ganz, ganz am Rande zu geben. Und da sollte sich zumindest, was die Politik angeht, sollten sich junge und auch ältere Frauen keine Sorge drüber machen.
Ja, das ist ja ein ermutigendes Ergebnis, was Sie dann rausgefunden haben. Ja, großartig. Also auf das Angebot, dass wir nochmal über das Thema, warum engagieren sich weniger Frauen in der Politik, sprechen, möchte ich sehr gerne zurückkommen. Aber ansonsten würde ich gerne unser Gespräch abschließen mit der Frage, die ich immer stelle, nämlich wenn Sie ein Ministerium wählen müssten, in Land, Bund oder ein EU-Kommissariat, welches wäre das und warum?
Das ist jetzt natürlich ganz gemein, da ich irgendwie permanent plane, im EU-Ausland sozusagen zu bleiben und hier in der Schweiz zu bleiben. Aber wenn ich wieder zurückkomme und ich habe gleichzeitig noch geplant, irgendwie dieser sozusagen einer politischen Karriere habe ich auch relativ früh schon die Absage erteilt, wahrscheinlich aus vielen Gründen, die andere Leute vom Politik machen abhält, weil natürlich Politik ein Feld ist, das sehr schwer mit Familie und sowas vereinbar ist. Ne? Mhm. Aber ich hab mir dann überlegt, wenn ich Minister werden würde nochmal, dann würde ich meinen Heimatbundesland Baden-Württemberg verraten, würde nach Rheinland-Pfalz gehen und würde da das Wirtschafts- und Weinministerium übernehmen. Weil, ich weiß nicht, also, das ist jetzt nicht mein Ziel, Minister zu werden, aber Weinminister zu sein, das hört sich doch eigentlich nach einer ganz angenehmen Tätigkeit an. Und da regelmäßig die Jahrgänge zu testen und sich auf Volksfesten rumtreiben und sich fotografieren lassen. Ich meine, gut, da kommt noch die wirtschaftliche Komponente mit rein, aber dazu hat man ja, und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, was dieses Kompetenzargument entkräftet. Wir haben ja zum Glück eine so professionalisierte Verwaltung, dass jeder Politiker eine Reihe von sehr viel kompetenteren Mitarbeitern hat als er oder sie selbst, die es dann schon für einen übernehmen werden.
Ja, aus dieser Erkenntnis heraus macht Ihre Entscheidung natürlich total viel Sinn. Also sehr gut. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Forschungsaufenthalt in den Schweizer Bergen.
Vielen, vielen Dank.
Das war der Liberaler Politik Podcast mit Martina Behmsteck. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du eine Bewertung dalässt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, denn das erleichtert es anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden. Auch über ein Abo freue ich mich und wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.